Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt, guten Abend. Die große Marina Abramowitsch-Retrospektive in Wien und der neue Film von Fatih Akin, das sind unsere Themen heute. Aber zuerst sprechen wir über den Literaturnobelpreis, der vor 3,5 Stunden bekannt gegeben wurde.
The Nobel Prize in Literature for 2025 is awarded to the Hungarian author László Krasznahorkai.
Er geht an den ungarischen Schriftsteller László Krasznahorkai für sein fesselndes und visionäres Werk, das inmitten apokalyptischer Schrecken die Kraft der Kunst bekräftigt, so die Begründung der Jury. László Krasznahorkai wurde 1954 in Gyulo in Ungarn geboren, lebt aber seit vielen Jahren immer wieder auch in Berlin. Als düster wird sein Werk oft beschrieben, als geradezu apokalyptisch, wie es die Jury des Nobelpreiskomitees ja auch getan hat. Immer wieder geht es um den Zerfall von Ordnungen, was sicher auch biografisch geprägt ist durch die Erfahrung des Niedergangs der Sowjetunion, die oft als Hintergrund für seinen ersten Roman Satanstango genannt wird, wo eine kleine Dorfgemeinschaft sich Rettung durch eine eher zwielichtige Figur erhofft. Er selbst formuliert es so:
Ungarn, worüber ich schreibe, gehört nur zu mir. Aber wenn ich mit verschiedenen Ungarn kenne und ungarische Leute treffe, merkwürdigerweise sprechen sie sehr oft, besonders nach dem Satan-Tango. Also sagen sie, das ist ein absolut perfektes Bild über Ungarn.
Über László Krasznahorkai konnte ich mit dem Literaturwissenschaftler Daniel Medin sprechen, Co-Direktor des Center for Writers and Translators der American University in Paris und auch Herausgeber einiger Werke von Krasznahorkai, richtig?
Ja, es gibt ein Band, das fast 200 Seiten lang ist, das ich in 2011, glaube ich, veröffentlicht habe, oder 12. Und da versuchte ich irgendwie einen Überblick über alles sonst, was er auf Ungarisch geschrieben hatte. Weil in dieser Zeit gab es fast nichts auf Englisch. Und es gab nur 2 Romane. Und so damals las ich weiß nicht, 8, 9 Bücher auf Deutsch, 1, 2 Bücher auf Französisch. Und dann habe ich versucht, irgendwie so eine Konstellation seiner Arbeit zu vorbereiten, damit Verleger und Leser ein größeres Bild hatten.
Was würden Sie denn sagen, Herr Medin, ist der Kern von László Krasznahorkais Büchern?
Es sind verschiedene Sachen. Er ist ein großer Schriftsteller auf die Art, wie Kafka oder Beckett ein großer Schriftsteller ist, weil wie sie erfinden irgendwie einen Kern, das in der Zukunft man eigentlich nur mit dem Namen verbinden kann vom Werk. Das ist etwas, das Kafkaesk ist. Man denkt an Beckett bei manchen Erfahrungen. Und ich finde, dass Krasznahorkai, er hat irgendwelche über seine Bücher, er hat Situationen, er hat eine Ironie, er hat alles entwickelt, was auf eine Art, das nur ihm eigen ist. Leider, muss ich sagen, es passt sehr zu den Welt, in welchen wir jetzt leben. Weil natürlich, das ist eine Welt, das voll von Gewalt ist. Von Gewalt, aber auch von Transzendenz. Er schreibt wunderbar über die, was man fast religiöse Erfahrungen der Künste nennen konnte.
Das ist interessant, dass Sie das sagen, weil einer meiner Kollegen hat ihn als großen Mystiker bezeichnet. Würden Sie das auch so beschreiben?
Nein, er ist zynisch dann. Aber er kennt Ben Dostoevsky. Und er kennt die Literatur und er kennt auch, was ich sagen würde, er kennt die Grenzen von Vernunft. Mystiker, wenn man jemanden einen Mystiker nennt, ist es fast wie, als ob man an etwas glaubt, was er sehr gut schreiben kann. Es ist, was jenseits der Vernunft existiert, wie es eigentlich scheint. Egal, ob man steht vor einem Bild und hat eine religiöse, sogenannte religiöse Erfahrung, ja, so von Transzendenz über die Kunst. Oder aber auch ähnlich das mit politischen Ideen. Ich finde, dass er wunderbar beschreibt,
was jenseits der Vernunft liegt.
Ja, aber weil Sie gerade Dostojewski als Referenz genannt haben, bei Dostojewski spielt sich ja sehr viel im Inneren ab. Das ist bei ihm auch so.
Ja, er hat eine Art, Sätze zu schreiben. Auf der einen Seite ist eine Musik, dass er damit schafft, weil die sind diese lange Sätze. Die Sätze bewegen sich wie ein Gehirn, die im Gang wirkt. Und deswegen sind sie natürlich psychologisch, weil man hat die Konfusion von Gedankengänge. Er folgt Gedankengänge seiner Personage, was heißt das auf Deutsch, seine Figuren nach, auch wenn es völlig verrückt ist. Und sehr oft, wir können auch denken, das macht er, das macht Kafka auch auf eine sehr starke Art. Man kann denken auf eine Art, wo man denkt, das ist eigentlich die vernünftige Schlüsse, vernünftige Gedanken. Wobei, wenn man ein bisschen Abstand davon hat und wenn man es liest, kann man nur merken, wie verrückt es ist, dass es eine falsche Logik ist. Und das tut er. Das tut er, meine ich, er hat Figuren und sie denken und man liest die Sätze und man ist drinnen in den Gedanken von solchen Protagonisten, die meinen, dass die vernünftig denken, aber
stimmt überhaupt nicht.
Lassen Sie uns vielleicht mal über einen Roman sprechen, der ja auch verfilmt wurde, der im Jahr 1989, signifikantes Jahr, erschien. Die Melancholie des Widerstands, da geht es um Machtmissbrauch, um Manipulation, um eine gespaltene Gesellschaft. Das wirkt alles, und das haben Sie eben auch schon angedeutet, sehr gegenwärtig. Glauben Sie, dass das auch ein Grund war, Krasnohorkai jetzt den Literaturnobelpreis zu geben?
Ich finde, dass die Literatur eine Art Long Game ist. Kafka hatte nicht gewusst in 1914, als er in dem Prozess geschrieben hat, was in 1942 zum Beispiel oder 1944 in Deutschland stattfindet. Aber denn danach es sieht so aus, als ob er es wusste. Ich finde, das Krasnohorkai ist etwas Ähnliches. Es ist alles höchst zeitgenössisch, was er schreibt und was er beschreibt. Aber es ist auf eine Art eternell. Das stimmte. Ich finde, bei diesen früheren Romanen, wie Satanstango und Melancholie des Widerstands, beschrieb er, meine ich, seinen Ungarn. Ja, aber es gibt drinnen Beobachtungen, die so essentiell sind in Bezug auf Macht und Systeme und Gesellschaften und Ressentiment. Und die bleiben wahr. Und leider kann man sagen, die Geschichte holt seine Geschichte nach. Und deswegen sieht es so aus, als ob er es schon im Voraus wusste. Manche ist Krasnohorkai bewusst, wenn er schreibt, aber manche kann er nicht kontrollieren. Manche sind bloß da. Das ist teilweise, warum ich ihn so großartig als Schriftsteller finde.
Sie haben ja, Herr Medin, auch einen persönlichen Bezug zu Krasnohorkai. Sie kennen sich und wir haben am Anfang darüber gesprochen, auch Werke von ihm herausgegeben. Was würden Sie denn ganz persönlich sagen, welches Buch sollte man lesen?
Das hängt vom Leser ab. Ja, natürlich.
Etwas kürzer würde ich sagen, das ist Im Wann der Anderen. Das sind drei Erzählungen, 2023 von F. Fischer Verlag veröffentlicht worden ist. Natürlich bin ich stolz, weil einer darunter, das war in Zusammenarbeit mit mir, das hier in Paris veröffentlicht worden war, Animal Inside, aber auch, das war in Zusammenarbeit mit dem großen deutschen Maler Max Neumann und bei zwei Bänden sogar. Und diese Bände sind da und es ist ein Dialog zwischen Bilder und seine Texte. Dieser Krasnohorkai-Kern ist da bei alle diese drei Erzählungen. Und jede ist ziemlich kurz. Und wenn man eine Einleitung zu Krasnohorkai haben will, das würde ich vorschlagen. Die deutsche Übersetzungen sind genial.
Krasnohorkai hat ja auch eine durchaus eigenwillige Interpunktion.
Ja, für mich Interpunktion ist Literatur, wenn es auf die höchste Niveau ist, auch eine Art Musik. Und Interpunktion ist eine Art eigentlich des Rhythmus.
Es hat einen Bezug dazu.
Ja, also es gibt keine Punkte, es gibt Kommata, also alles ist im Fluss.
Ja, aber ich finde es nicht schwierig. Ich finde, es ist
gleichzeitig ist ganz zugänglich. Es ist eine Frage von sich an einem Fuß zu gewöhnen. Und dann wird man davon, wie heißt das?
Hereingenommen.
Und ist ähnlich bei Proust aus. Er hat eine Musik der Sprache. Es ärgert mich teilweise. Es sind viele Journalisten, sie schreiben nur lange Sätze. Das macht es nicht schwierig. Viele Leute sprechen im Monolog eigentlich im Leben. Das haben wir erwähnt. Und ich finde, eine der größten Genüssen, die ich kenne, ist Krasnohorkai Laute vorzulesen.
Und in Deutschland gibt es ein Sprichwort, das heißt, ohne Punkt und Komma sprechen.
Ja, er nutzt die, aber er weiß, wo ein Kramer liegt. Das ist sehr wichtig. Weil das macht auch einen großen Unterschied, kann man große Nachwirkungen damit erreichen, wo es eine kleine Pause gibt. Ja, er ist ein musikalischer Schriftsteller.
Mit dem Literaturwissenschaftler Daniel Medin habe ich heute Nachmittag über László Krasznahorkai gesprochen, dem Literaturnobelpreisträger 2025. Verliehen wird der Preis am 10. Dezember in Stockholm. Es gehört wahrscheinlich zu den Widersprüchen unserer Zeit, dass in den Museen immer häufiger Triggerwarnungen ausgesprochen werden und gleichzeitig Marina Abramović regelmäßig mit großen Retrospektiven ihrer manchmal doch schockierenden Kunst geehrt wird, in der auch mal Blut fließt. In ihren ersten Performances schnitten ihr die Besucher die Kleidung vom Leib und verletzten sie mit Rasierklingen. Oft war Abramović nackt, als Ausdruck maximaler Auslieferung. Ab morgen zeigt die Albertina in Wien Abramović im Dialog mit dem Wiener Aktionismus der 1960er und 70er Jahre, eine Kunstbewegung, die ebenfalls sehr körperlich und schockierend war. Und ich konnte darüber mit unserem Kunstkritiker Carsten Probst direkt nach der Pressekonferenz sprechen und habe ihn gefragt, wie dieser Dialog aussieht.
Ja, es ist eine klassische Soloshow zunächst erstmal. Also es gibt jetzt keine direkte Gegenüberstellung von Wiener Aktionismus und dem Werk von Abramović. Allerdings liegt dieser Bezug trotzdem sehr nahe, weil dieser schon in den 60er Jahren, also eigentlich vor Abramović, Werk das Medium dieser Performance praktiziert hat. Also Themen wie Partizipation, Körperlichkeit, auch die Aufzeichnung solcher temporären Ereignisse durch Video oder Fotografie oder mit schriftlichen Handlungsanweisungen. Das alles wurde ja schon vor Abramović in die Kunst eingebracht. Wien war einfach eine Anlaufstelle für Künstlerinnen aus dem damaligen Jugoslawien natürlich auch. Und Marina Abramović hat hier eine Zeit lang auch gelebt. Die Kuratorin Bettina M. Busse weiß, dass Abramović natürlich auch die Arbeiten der Wiener Aktionisten kannte.
Sie war auch bei einer Aktion dabei von Hermann Nitsch. Sie hat mir damals in dem Interview auch gesagt, dass sie das sehr schwer zu ertragen fand. Es war ihr zu direkt. Mich hat nur damals interessiert, wie sie zum Beispiel zu Bruce steht, weil Bruce sicherlich unter den Aktionisten der Extremste ist, auch was sozusagen seinen körperlichen Einsatz betrifft. Und das ist ja auch eine Generation vor ihr gewesen letztendlich.
Und entscheidend ist aber hier, dass der Wiener Aktionismus eben eine fast ausschließlich männlich konnotierte Performancekunst war. Und insofern kann man bei dieser Ausstellung von Abramović vor dem Hintergrund dieses Kontextes auch spüren, dass sie das Thema einfach verschiebt. Denn das Thema bei ihr ist eigentlich gerade in den 70er Jahren, würde ich sagen, immer Begegnung. Später sicherlich auch noch, wo es so eher ins leicht Esoterische wandert, das Werk. Aber am Anfang in diesen großen Performances bis hin vielleicht zu dieser berühmten Performance, wodurch sie auch ein Star wurde, im New Yorker MoMA, The Artist is Present, also die Künstlerin ist anwesend, einfach immer klar war, die Künstlerin sitzt dem Publikum gegenüber, über einem Einzelnen aus dem Publikum. Man sieht sich einfach die ganze Zeit nur schweigend an. Dadurch entsteht eine derartige körperliche, aber ohne Worte funktionierende Präsenz, dass natürlich auch jede Menge Emotionen dabei sind. Und das ist hier auch das Hauptthema in der Ausstellung.
Lass uns trotzdem auch mal über den Ort sprechen, denn geplant war die Ausstellung ja eigentlich nicht für die Albertina.
Nein, ursprünglich war es für das Kunstforum geplant, Bank Austria, und auch seit Jahren schon konzipiert. Nun hat das Kunstforum durch den Konkurs der Signa Holding, des einstigen Immobilieninvestors Rene Benko, aber ihren Ort verloren. Denn die Immobilie gehörte irgendwie zu dieser Konkursmasse der Signa Holding. Es gab also plötzlich keinen Ort mehr für diese Ausstellung. Und da ist die Albertina Modern sozusagen eingesprungen. Eingesprungen klingt jetzt sehr viel leichter, als es tatsächlich ist. Denn die Albertina musste ihr eigenes Jahre voraus geplantes Programm schieben, damit die Ausstellung mit Abramović reinpasst. Es mussten die Verträge mit den Sponsoren der Ausstellung sämtlicherweise neu ausgehandelt und geändert werden. Denn in dieser Ausstellung steckt ein wirklich unglaublich großer Etat. Das kann man sich fast gar nicht vorstellen. Und es muss auch die ganze Technik und dieses ganze kuratorische Konzept auf die Albertina Modern angepasst werden und das innerhalb kürzester Zeit. Solche Maßnahmen, muss man sagen, sind schon hart an den Bemühungen für einen Staatsbesuch. Auch wenn Abramović jetzt erst im November persönlich hier auftreten soll, kann man allen Beteiligten anmerken, dass das eine Herkulesaufgabe war.
Zieht die Benko-Pleite denn noch größere Kreise in der österreichischen Kultur?
Ja, gerade aufgrund dieser Anstrengungen, würde ich sagen, gab es auch schon einen offenen Protestbrief von Künstlerinnen und Kuratorinnen hier in Wien. Denn durch die Schließung des Kunstforums fällt ja auch ein Ort für Ausstellungen und Veranstaltungen der Wiener Kunstszene fort. Und hierfür, so beklagt es dieser offene Brief, gibt es keine erkennbaren Pläne der städtischen Kulturpolitik. Deswegen richtet sich so ein bisschen ein Argwohn auch dagegen, dass die Abramowitsch-Schau so eine aufwendige Aufnahme jetzt in der Albertina Modern gefunden hat, die ja eine Institution der öffentlichen Hand ist. Denn das Kunstforum war letztlich eine private, von privaten Sponsoren getragene Institution und hierzu Ralf Gleis, der Direktor der Albertina.
Es war ja gerade diese Ausstellung zu Marina Abramowitsch, die so lange vorbereitet war, wo es einfach hieß, das muss jetzt sein oder gar nicht. Und da sind wir eingesprungen, einfach solidarisch und in dem vollen Bewusstsein, dass das einfach eine Chance für die Kunstszene in Wien ist.
Ralf Gleis betont mir gegenüber im Gespräch, dass die Sponsorenverträge, die das Kunstforum ausgehandelt hatte, also die privaten Verträge, eigentlich allesamt übernommen werden konnten, weil es sich dabei teilweise auch um Sponsoren der Albertina handelt. Also es sind keine zusätzlichen Steuergelder da reingeflossen. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, wie die Kulturpolitik mit den Folgen der Benko-Pleite umgeht. Und die Frage stellt sich nicht nur in Wien. Aber in Wien gibt es, konnte man heute auch besichtigen, nach wie vor überhaupt keine Lösung, ob das Kunstforum überhaupt einen neuen Ort und neue Sponsoren in der Stadt finden kann. Es kann also sein, dass die Benko-Pleite einfach auch zur Pleite eines sehr eingeführten Kunstortes führt.
Carsten Probst über die Marina Abramowitsch-Ausstellung in der Wiener Albertina und die Folgen der Benko-Pleite für die Kultur. Und weil wir gerade bei Körperlichkeit waren oder sind, wem an der Nordsee schon mal eine steife Brise ins Gesicht gepustet hat, der weiß, dass das für den Körper schon eine Herausforderung ist. Erst recht, wenn man sich auf einer der Inseln befindet. So wie der 12-jährige Nanning und seine Mutter. Die Geschichte, die Regisseur Fatih Akin in seinem neuen Film erzählt, spielt in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs auf Amrum. Nannings Mutter, eine überzeugte Nationalsozialistin, ist schwanger, der Vater in Kriegsgefangenschaft. Es gibt kaum noch etwas zu essen, aber die Felder müssen trotzdem bestellt werden.
Na, warst du wieder fleißig? Morgen soll ich ein Stück Butter haben.
Mein Gott, wenn wir jetzt noch Weißbrot und Honig hätten.
Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus hat den Film gesehen, der im Frühjahr bei den Filmfestspielen in Cannes außer Konkurrenz lief. Katja, wir kennen Fatih Akin als Regisseur von Filmen wie Gegen die Wand, Aus dem Nichts oder Rheingold. Alles Filme, in denen es physisch ziemlich zur Sache geht, die eher Figuren am Rande der Gesellschaft beleuchten. Und dieser Film hört sich irgendwie nicht nach einem typischen Akin-Film an, oder liege ich da falsch?
Nee, das ist schon ein ungewöhnlicher Stoff für Fatih Akin. Ich meine, er hat auch schon andere historische Filme gedreht, zum Beispiel 2014 The Cut über den Völkermord der osmanisch-türkischen Armee an den Armeniern. Aber das ist ja schon auch eine Ausnahme und er kam eben auch auf außergewöhnliche Weise zu dem Film, nämlich aus Verbundenheit zu eben zu seinem Mentor Haag Boom. Und Boom, eben Schauspieler, Regisseur, Autor, der wollte seinen eigenen Roman Amrum, seine Kindheitserinnerungen verfilmen. Das war aber nicht mehr möglich, aus Altersgründen. Boom ist eben Jahrgang 1939. Und deswegen eben hat Akin, ist sozusagen eingesprungen, hat anstelle seines Mentors dessen Kindheitserlebnis eben auf die Leinwand gebracht. Sozusagen ein Freundschaftsfilm, ein Freundschaftsdienst.
Was sind das denn für Kindheitserlebnisse?
Man kann sagen, ja, der Film verdichtet den Roman. Der Roman ist schon relativ dünn, aber er verdichtet ihn weiter. Er spielt eben der Film im Frühjahr 1945, während der letzten Tage des Zweiten Weltkriegs. Und dieser 12-jährige Nanning ist eben vor dem Krieg aus Hamburg geflüchtet. Du hast es schon kurz erwähnt, eben gemeinsam mit seiner hochschwangeren Mutter Hille, gespielt von Laura Tonke. Und diese Mutter ist eben eine fanatische Nationalsozialistin. Und als nun die Nachricht von Hitlers Selbstmord auf die Insel dringt, da verfällt diese Mutter in eine Depression. Und nach ihrer Entbindung will sie nichts mehr essen, nur noch Weißbrot, Butter und Honig. Aber Weißbrot gibt's halt nicht auf der Insel. Und jetzt entwickelt eben dieser kleine Held Nanning seinerseits eine fanatische Energie, um die Zutaten auf der Insel aufzutreiben. Also er ist in diesem Film, in Fatih Akins Film, ständig in Bewegung. Er fängt Tiere, er taucht Gemüse, tauscht Gänseeier ein, er bietet seine Dienste an, um beim Bäcker eben diese Zutaten aufzutreiben und dieses Weißbrot zur Geburt zu bringen. Und der Film ist eben ein Roadmovie zu Fuß. Eben gemeinsam mit Nanning erkunden wir sozusagen mit der Kamera die Insel.
Also aus der Kargheit etwas sozusagen schaffen. Mit welchen Bildern konfrontiert uns Fatih Akin, der immerhin Hamburger ist und wahrscheinlich eine doch gewisse Liebe zum Norden hat in dem Film?
Ja, man muss allerdings auch sagen, Amrum sieht hier ein bisschen so aus, wie man sich Amrum vorstellt. Also die erste Einstellung ist zum Beispiel ein Kamera-Drohnenflug, zeigt die ganze Insel. Dann sehen wir sozusagen als Establishing Shot das Haus von Nannings Familie, eine Pforte aus Wahlknochen, der Himmel, die Wiesen, das Meer. Das ist alles solid und auf sehr schöne, auch naheliegende Weise gefilmt. Der spektakuläre Nachthimmel mit künstlich blinkenden Sternen. Aber über allem liegt auch eine gewisse Uneigentlichkeit. Vielleicht hat Fatih Akin zu sehr versucht, hier die Insel mit Haag Bohms Blick zu filmen und sich selbst eben keine eigene visuelle Haltung gestattet. Also man hat so das Gefühl, die Bilder sind einfach sehr clean. Es kommen auch so ein paar Inselbewohner vor, etwa Detlef Buck als wettergegerbter, plattdeutsch sprechender Fischer. Aber der wirkt dann auch eher so ein bisschen wie vor die Kamera in die Landschaft platziert für den Film.
Der Film, jetzt hast du Detlef Buck genannt, ist durchaus prominent besetzt. Diane Krüger spielt mit, Laura Tonke, Matthias Schweighöfer taucht auch mal kurz auf. Aber der eigentliche Star ist Jasper Billerbeck, der den 12-jährigen Nanning spielt. Das habe ich zumindest jetzt mehrfach gelesen. Was sagst du?
Ja, also er ist wirklich die Entdeckung des Films, dieser kleine Hauptdarsteller Jasper Billerbeck, weil der kindliche Ernst, mit dem er das nationalsozialistische Regime aus der Inseldistanz zerfallen sieht, also man glaubt immer, die Rädchen in seinem Kopf sich drehen zu sehen, was so in ihm vorgeht. Also diese großen Augen, mit denen er die schlesischen Geflüchteten betrachtet, die auf der Insel ankommen. Und die Konzentration und Präsenz dieses Darstellers, der eben kreuz und quer über die Insel läuft, um das verdammte Weißbrot aufzutreiben. Das ist das, was für mich von Amrum bleibt. Und ich muss auch noch sagen, wegen der Schauspieler insgesamt, Laura Tonke als verbohrte Nazimutter. Und Tonke spielt den Fanatismus eben von innen heraus, ohne einen Millimeter innerer Distanz. Und bei ihren Auftritten läuft es einem wirklich kalt den Rücken runter in diesem Film.
Sagt unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus über Amrum, den neuen Film von Fatih Akin. Vielen Dank. Der Literaturnobelpreisträger Laszlo Krasznahorkai ist auch noch mal Thema in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig.
Denn die frohe Botschaft vom Literaturnobelpreis, die erreichte Laszlo Krasznahorkai im Telefon in Frankfurt. Dort hält sich der 71-Jährige aktuell auf. Ohnehin ist der Autor ein Reisender, ein Suchender, jemand, der sich nicht lange an einem Ort aufhält, weil er es einfach nicht ertragen kann.
Nach einer Weile habe ich ein Gefühl, weiterzugehen. Also meine innere Instruktion ist lieber weg von hier, als nach, ich weiß es nicht, aus Kyoto lieber nach New York oder aus New York lieber zurück nach Budapest oder was. Das ist diese innerliche Stimme, was ich immer höre, nach einer Weile.
Krasznahorkai lebte schon an vielen Orten, so auch in Japan, in China, der Mongolei, in New York, in Allen Ginsbergs Apartment und auch immer wieder in Berlin. Er besitze sogar einen deutschen Pass, heißt es. Laszlo Krasznahorkais Werk ist durch seine Reisen geprägt und im Dezember wird er dann erneut verreisen müssen, denn dann wird der Literaturnobelpreis ja bekanntlich in Stockholm überreicht. Krasznahorkai benutzt in seinen Texten, wir haben schon gehört, nur selten Punkte, manchmal sogar gar keine. Er scheint ein Freigeist mit wenig Lust auf Eingrenzung, mit dem Wunsch nach sprachlicher Vielfalt. Dies fordert auch der Deutsche Kulturrat, der sich heute in einer Resolution gegen ein Verbot geschlechtergerechter Sprache in Kunst, Kultur und Medien ausgesprochen hat, also gegen ein Genderverbot. Ums Gendern ging es laut Zeitungsberichten gestern auch in der Veranstaltung im Haus der Kulturen der Welt in Berlin, wo sich der Fernseh- und neuerdings auch Ausstellungsmacher Jan Böhmermann mit Kulturstaatsminister Wolfram Weimer zum Gespräch traf. Im Zentrum stand aber die Absage des Konzerts des Rappers Chefkid am 7. Oktober. Böhmermann räumte ein, dass es unbedacht geplant war, Chefkid ausgerechnet am 2. Jahrestag des Angriffs der Hamas auf Israel einzuladen, da der Rapper in den sozialen Medien mit einem T-Shirt zu sehen war, auf dem nur Palästina, nicht Israel gezeigt wurde. Warum der Kulturstaatsminister ihn nicht angerufen hat, um darüber zu sprechen, konnte gestern nicht abschließend geklärt werden. Auch nicht, wie einem Medienprofi mit moralisch hohen Ansprüchen wie Jan Böhmermann so etwas passieren konnte, ohne, wie es hieß, die jüdische Perspektive mitzudenken.
Das waren die Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig. Wie die Reaktionen auf die Einigung zwischen Israel und der Hamas ausfallen, dazu gleich mehr in den Informationen am Abend. Ich bin Anja Reinhardt, danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.